Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Predigttext für den Ostermontag ist der Schluss des großen Auferstehungskapitels im 1. Korintherbrief. In Kapitel 15 beginnt Paulus mit einer Aufzählung von Zeugen der Auferstehung, die er zum Teil auch namentlich benennt. Dann betont Paulus, dass die Auferstehung Jesu Christi das Fundament des christlichen Glaubens ist, erklärt einige Missverständnisse und Fragen und setzt sich dann mit dem Thema der Auferstehungsleiblichkeit auseinander. Und dann folgt unser Abschnitt. Ich lese 1. Korinther 15, die Verse 50 bis 58. Einst müsst ihr wissen, Geschwister, mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben, dem Erbe, das er für uns bereithält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass im Herrn eure Arbeit nicht vergeblich ist. Herr, nun schenke du uns deinen guten Geist, dass wir dein Wort verstehen, dass dein Wort unsere Herzen erfüllt, unser Leben bestimmt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das ganze Kapitel 1. Korinther 15 ist äußerst spannend. Da gibt es viele interessante Aspekte im Zusammenhang mit dem Thema Auferstehung. Woran ich allerdings hängen geblieben bin, das sind zwei Worte, die am Schluss unseres Textes und damit auch am Schluss des Kapitels 15 stehen. Die Worte nicht vergeblich. Paulus zieht im letzten Vers dieses langen Kapitels ein Fazit nach den ausführlichen Beschreibungen und Erklärungen zur Auferstehung und was sie für unseren Glauben, für unser Leben bedeutet. Und er schreibt dann, haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass im Herrn eure Arbeit nicht vergeblich ist. Mich faszinieren diese letzten Worte, nicht vergeblich. Ich finde sie deshalb so faszinierend, diese Worte, diese zwei kleinen Worte, nicht vergeblich, da ja unsere Erfahrungen oft genau anders sind. Wie oft machen wir Vergeblichkeitserfahrungen? Nicht vergeblich, im Griechischen steht hier ein Wort, das bedeutet so viel wie nicht hohl und nicht leer. Ich bin kein großer Lateiner, aber jemand hat gesagt, im Lateinischen heißt nicht vergeblich non frustra. Frustra kann man wie vergeblich übersetzen und umgekehrt, das habe ich nachgeschaut. Nicht vergeblich, non frustra. Dieses Wort kennen wir von frustriert sein, von Frustration, weil wir es immer wieder erleben. Es war vergeblich. Da hat man eine Gemeindegruppe aufgebaut, viel an Zeit und Kraft investiert, hat Beziehungen zu Menschen und Beziehungen zwischen Menschen geknüpft. Die Gruppe lief gut. Dann musste man wegen beruflicher Auslastung die Gruppenleitung abgeben, an andere Mitarbeiter übergeben. Nach einigen Monaten stellt man fest, die Gruppe bröckelt auseinander. Vergeblich. Da hat sich jemand im Beruf richtig reingehängt, hat oft Überstunden gemacht, in dem Gedanken, das Wohl der Firma sichert mir meinen Arbeitsplatz. Und dann bei der nächsten Umstrukturierung doch die Entlassung. Vergeblich. Mancher macht auch die Erfahrung, nach einiger Zeit im Ruhestand in Vergessenheit zu geraten. Obwohl doch die Geschäftsführung oder der Abteilungsleiter bei der Verabschiedung gesagt hat, Herr Müller, Sie sind einfach unersetzbar für uns. Nach ein paar Monaten erinnert sich niemand mehr. Vergeblich. Da hat eine Frau viel in die Kinder investiert, hat als Frau auf eigenes Einkommen verzichtet. Und dann gehen die Kinder eigene Wege. Heiraten Partner, die nicht gefallen, ziehen weg, melden sich vielleicht kaum oder gar nicht mehr. Alle Liebe, alle Zeit, auch alles Geld, was man in die Kinder investiert hat, vergeblich. Da hat man auf Freundschaft gesetzt, hat sich um einen Kontakt bemüht, hat Beziehung gepflegt und muss dann feststellen, man war für den anderen nur so lange interessant, wie man etwas zu bieten hatte. Danach wird man fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Vergeblich. Viel Frustrationserfahrung durch Vergeblichkeitserfahrung. Und demgegenüber steht hier nicht vergeblich, non frustra. Was und warum unsere Arbeit im Herrn nicht vergeblich ist, möchte ich an drei Punkten im Text durchbuchstabieren. Das erste, wir leben nicht vergeblich. Wir haben es gehört, bei uns allen wird es zu einer Verwandlung kommen. Und Paulus meint, einer Verwandlung des Körpers kommen. Zur Bestattungsliturgie gehört ein Vers aus Psalm 103. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld, wenn der Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Ja, ist das alles, was von einem Menschen zu sagen ist? Eine Blume schön geblüht, aufgeblüht, verwelkt, verdorrt und ihre Stätte kennt sie nicht mehr? Ist das alles? Im Alten Testament gibt es noch keine Auferstehungshoffnung. Die deutet sich an, aber ohne Grundlage. Es ist so eine stille Hoffnung, die in einigen jüngeren Texten des Alten Testamentes schon vorkommt. Im Neuen Testament, da wissen wir von der lebendigen Hoffnung, von Jesus Christus, der diese lebendige Hoffnung in Person ist. Und deshalb schreibt Paulus, wir werden alle verwandelt. Und Verwandlung heißt, Gott hat noch was mit uns vor. Wie das gehen soll? Paulus, das muss man an dieser Stelle nochmal betonen, ist ja ein dialogischer Briefschreiber. Paulus hat sich ja nicht hingesetzt und überlegt, jetzt schreibe ich mal eine theologische Abhandlung über das und das Thema und das schicke ich dann an die und die Gemeinde. Nein, Paulus hat in seinen Briefen reagiert auf Fragen, auf Situationen, auf Probleme in Gemeinden. Die Christen in den ersten Gemeinden kamen sich ja vor, als lebten sie 5 vor 12. Sie lebten in der sogenannten Naherwartung. Die Wiederkunft Jesu Christi, das Ende der Welt, das erwarteten sie noch zu ihren Lebzeiten. Und das hatte dann unterschiedliche Konsequenzen. Einige sagten, okay, wenn das so ist, dann müssen wir jetzt alles rausholen. Wir müssen uns anstrengen, bis Jesus Christus wiederkommt. Wir müssen richtig reinhauen. Und einige andere sagten, Moment, das ist doch, wenn er bald wiederkommt, ist das sowieso alles egal. Einige hörten sogar auf zu arbeiten. Wozu noch arbeiten? Jesus kommt doch bald wieder. Klar, dass zwischen solchen Gruppen Konflikte entstehen. Dann gab es ein weiteres Problem im Laufe der Jahre. Gemeindemitglieder starben. Was war denn jetzt mit denen? Waren die verloren? Waren die für immer tot, weil sie vor der Wiederkunft Jesu schon gestorben waren? Einige begannen sogar, sich für Verstorbene taufen zu lassen. Und dem setzt Paulus entgegen, bei uns allen wird es zu einer Verwandlung kommen. Bei uns allen. Egal, wann jemand gestorben ist. Niemand hat da einen Vorzug. Und verwandelt werden heißt ja, nicht völlig neu geschaffen werden. Wir werden durch die Verwandlung nicht völlig andere Geschöpfe. Gott verwandelt die Menschen, die er auch erschaffen hat. Paulus, das habe ich vorhin gesagt, setzt sich dann zum Beispiel in Vers 35 dieses Kapitels damit auseinander, dass einige sagen, wie soll denn die Auferstehung der Toten vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie denn aus ihren Gräbern kommen? Und Paulus sagt, lass doch diese Spekulationen sein. Und er sagt dann in Vers 36, was unserem Text der vorausgeht, eins ist ganz klar, nur wenn ein Same da ist, der gesät werden kann, kann Neues entstehen, beziehungsweise der Same wird verwandelt durch den Tod zu neuem, vielfältigen Leben. Wir kennen das Gleichnis vom Weizenkorn auch aus Jesu Mund. Und Paulus will damit sagen, das Vergängliche, das Sterbliche ist nicht überflüssig. Gott verwandelt das, was vorhanden ist. Verwandeln heißt eben, es ist anders als vorher, aber eben nicht ohne das, was vorher da war. Ohne Vergängliches kein Unvergängliches. Ohne Sterbliches kein Unsterbliches. Paulus wehrt sich hier gegen eine Leibfeindlichkeit. Das war ja damals auch die griechische Philosophie. Die Leibfeindlichkeit, der Leib ist gar nicht so wichtig, nur der Geist ist wichtig. Nein, er sagt, das, was wir mit unserem Leib machen, wie wir leben, das ist nicht sinnlos. Wir leben nicht vergeblich. Leben, körperliches Leben, das lohnt sich. Und das Leben konkret gestalten und sinnvoll leben, das lohnt sich. Ich finde das ein Trost. Wir leben nicht vergeblich. Es kommt nicht nur auf unseren Geist, die Seele an, sondern wir als Menschen sind für Gott wichtig, ganzheitlich. Und das Leben ist mehr als eine Blume, von der nichts bleibt. Gott gibt uns nicht der Vergänglichkeit preis. Und Gott gibt uns auch nicht dem Vergessen preis. Er steht zu seinen Verheißungen. Wir leben und wir leben nicht vergeblich. Und das Zweite ist, wir glauben nicht vergeblich. Ich habe es auch gesagt, am Anfang dieses langen Kapitels setzt sich Paulus auseinander mit Leugnern der Auferstehung. Und er zählt dann eine lange Liste auf, von Petrus angefangen, dann die 12, dann 500, von denen er sagt, die meisten sind noch am Leben, die könnt ihr ja fragen, Jakobus, alle Apostel, und dann er, Paulus selbst, alles Zeugen der Auferstehung. Wer an Jesus Christus glaubt, glaubt nicht vergeblich. Wer sich an Jesu Leben und Sterben festmacht, tut es nicht vergeblich. Jesus Christus ist der Garant für die Auferstehung. Er ist die lebendige Hoffnung, keine Hoffnung als Idee, als philosophischer Gedanke, sondern als lebendige Hoffnung. Wir werden verwandelt. Und diese Verwandlung ist keine Leistung, keine Tat des Menschen. Wir sind auch nicht aktiv an der Verwandlung beteiligt. Diese Verwandlung ist allein das Handeln Gottes. Er ist Schöpfer und Geber allen Lebens und das heißt auch des neuen Lebens in Ewigkeit. Gott als Verwandelnder ist frei und souverän. Das heißt, Gottes Verwandlung setzt nichts im Menschen voraus, fordert keine besondere Eigenschaft in oder an den Menschen. Keine unsterbliche Seele oder göttlicher Lichtfunken in uns oder ähnliches. Auch weder unvergängliche, göttliche noch natürliche Anteile im Menschen, die vielleicht über den Tod hinaus Bestand hätten oder all sowas. Wir können uns selbst nicht verwandeln, aber Gott verwandelt uns in und durch Jesus Christus. Er ist der Garant für die Verwandlung. Der Tod ist besiegt. Jesus Christus lebt und wir sollen auch leben. Das ist Gottes Wille. Seit Jesus Christus auferstanden ist und verwandelt wurde als Erstling, als Prototyp gilt, wir glauben nicht vergeblich, es lohnt sich auf Gott zu setzen, ihm zu vertrauen, im Leben, im Sterben und im Auferstehen. Glauben heißt eben, mit Jesus Christus leben und durch ihn verwandelt werden. Das steht noch aus für uns. Das ist noch Zukunftsmusik. Und was bedeutet das konkret jetzt für uns im Heute? Das ist das Dritte. Wir arbeiten hier und jetzt nicht vergeblich im Herrn. Denn auch dafür gilt, bei uns allen wird es zu einer Verwandlung kommen. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass im Herrn eure Arbeit nicht vergeblich ist. Was Paulus durch dieses lange Kapitel 15, dieses lange Auferstehungskapitel im Korintherbrief sagen will, ist, bleibt dran. Er will stärken. Er will Mut machen. Er will von Angst befreien und natürlich auch von falschen Vorstellungen. Und er sagt, es lohnt sich. Es lohnt sich, sich einzusetzen für Gott. Es lohnt sich, sich einzusetzen für die Gemeinde. Auch wenn das Ergebnis jetzt vielleicht noch nicht sichtbar ist. Die Aussicht auf Verwandlung soll eben nicht zur Trägheit und zur Faulheit führen, so wie einige fehlgeleitete Christen damals aufhörten zu arbeiten. Umgekehrt. Diese Aussicht auf Verwandlung motiviert dazu, im Jetzt und Hier zu arbeiten. Ich denke, fast alle kennen dieses Zitat, was Martin Luther zugeschrieben wird. Und wenn morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Ob er es gesagt hat oder jemand anders, ist egal. Der Gedanke dahinter ist wichtig. Und Dietrich Bonhoeffer, er hat geschrieben, im gleichen Sinne, mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht. Dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht. Liebe Schwestern und Brüder, weil unsere Zukunft gesichert ist, können wir uns der Gegenwart zuwenden und können uns einsetzen für das Reich Gottes. Uns orientieren an Reden und Handeln Jesu. Uns einsetzen für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Es ist ja nicht nur eine Gebetszeile, sondern wenn wir es beten, dann sagen wir ja eigentlich, und dafür setze ich mich auch ein. Für diesen Willen, damit er geschieht, hier auf der Erde. Da sind wir dran. Daran sollen wir mitwirken, dass sein Wille hier auf Erden zum Zuge kommt. Durch diese Arbeit im Herrn können wir nicht unser Heil erwirken. Aber weil uns das Heil geschenkt ist, haben wir durch Jesus Christus Freiheit, Mut und Zuversicht zu arbeiten im Herrn. Im Herrn. Das heißt nicht aus unserem Vermögen, aber in dem Raum, den er freisetzt. Im Herrn, räumlich gedacht. Wir arbeiten nicht vergeblich. Und das heißt auch, unser oft fragmentarisches, bruchstückhaftes, unperfekte wird einmal vollendet, verwandelt. Paulus schreibt nicht, ihr müsst perfekt sein, sondern tut, was geht. Das reicht. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Im Herrn ist unsere Arbeit, unsere Mühe nicht vergeblich. Das finde ich tröstlich. Und das steht gegen Frustration, gegen Vergeblichkeitserfahrungen. Nicht vergeblich. Non frustra. Weil Jesus auferstanden ist, leben wir nicht vergeblich, glauben wir nicht vergeblich, arbeiten wir nicht vergeblich. Wenn das nicht eine frohmachende Osterbotschaft ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.